Airbnb und Co. ein Problem für den Wohnungsmarkt. Sommerzeit ist Urlaubszeit und für viele auch für Städtetrips. Dabei sind innerstädtische Ferienwohnungen besonders beliebt, was aber Mieter und Stadtpolitik äußerst kritisch sehen. Zu Recht. Unser Thema heute in der 1a Lage und hier kommen die Fragen im Einzelnen. Wie entwickeln sich die Übernachtungen in Deutschland? Wie ist der Anteil von Ferienwohnungen am Wohnungsmarkt in den Großstädten? Wie werden Ferienwohnungen in deutschen Großstädten reguliert? Wie sind die Zweckentfremdungsverbote zu bewerten? Wird es weitere Regulierungen geben? Und was ist der Rat an Investoren? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1a Lage und nun wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit den Immobilienfreunden, dem exklusiven Club für Immobilieninvestoren und Unternehmer, präsentieren wir euch die 1a Lage. Das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1a Lage, der Immobilienpodcast. Und heute reden wir über den Liebling aller regulierungswütigen Lokal- und Landespolitiker. Und auch das ist natürlich passend zur Sommerzeit genau das Richtige, worüber wir uns mal auseinandersetzen müssen zum Thema Airbnb und Co. Das heißt, es geht eigentlich um vermietete Ferienwohnungen. Und das machen wir natürlich wie gewohnt und inzwischen auch geschätzt, habe ich den Eindruck, jedenfalls habe ich den Eindruck, dass das auch sehr gerne gehört wird, wissenschaftlich fundiert, von unserem mieterfreundlichen Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael.
Hallo, lieber Hauke, grüß dich.
Genau, also es geht um das Thema, was kann man eigentlich tun, wenn ich so eine Wohnung habe und ich bin im Sommerurlaub und vielleicht sogar auch ein bisschen länger und ich denke mir so, vielleicht kann die Wohnung ja trotzdem für mich ein bisschen Geld verdienen. Also das ist ja auch ein Use Case, zumindest theoretisch. Aber vielleicht gucken wir uns erstmal an, wie entwickeln sich eigentlich überhaupt die Übernachtungen in Deutschland?
Genau, wir haben die Urlaubszeit und das ist natürlich auch eine Zeit, wo man dann mal guckt, läuft das eigentlich mit den Hotels? Vielleicht mal zur Erinnerung, Hotels waren ja wirklich eigentlich in der Krise. Ne? Wir haben schon vor der Corona-Zeit, gab es immer die Diskussion, entwickelt sich da die nächste große Blase, ne? Dass alle in Hotels investieren und es braucht doch keiner. Und dann kam Corona, wo natürlich die Hotelübernachtung extrem nach unten gegangen sind oder insgesamt natürlich Übernachtung, dieses ganze Geschäft mit Übernachtungen. Und jetzt stellen wir aber eigentlich fest, der Markt ist sehr stabil. Und auch das Hotelthema ist nach wie vor relevant und es gibt auch viele Investoren, die mir mittlerweile gespiegelt haben, Hotel funktioniert eigentlich sehr gut. Also wir sind noch nicht, was die Hotelübernachtung angeht, ganz auf dem Niveau von vor 2022, aber wir sind nur knapp darunter. Also wenn man 2023 mit 2019 vergleicht, sind wir so bei minus 0,7%. Also das ist
sehr überschaubar.
Sehr überschaubar, sehr stabil eigentlich, ne? Und das ist schon gut. Was aber spannend ist, gerade die Ferienwohnungsübernachtungen, die entwickeln sich deutlich dynamischer und da sind wir klar über dem Niveau von 2019. Also es gibt mehr Ferienwohnungsübernachtungen, das heißt, es gibt im Segment der Übernachtung insgesamt auch einen gewissen Verschiebung. Ja, Hotels haben leicht verloren, Ferienwohnungen haben stärker zugewonnen. Und es gibt insgesamt, das wird von vielen so bestätigt, dass es eben diese große Interesse gibt an flexiblen und privaten Urlaubsunterkünften. Und bei Hotels ist es dann eher so, dass die von den klassischen Reisen, vielleicht natürlich auch von den Geschäftskunden, aber eben vielleicht auch von längerfristigen Aufenthalten dann eher profitieren.
Dann ist natürlich die Frage, wie sieht es denn mit den Ferien oder dem Anteil der Ferienwohnungen am Wohnungsmarkt in den Großstädten aus? Also ist das wirklich eine relevante Anzahl? Kann man sagen, 20% aller Wohnungen, die da so in Großstädten sind, die werden auch als Ferienwohnungen genutzt? Ich meine, Airbnb hat ja eine unfassbare Geschichte hingelegt, auch was den Unternehmenswert angeht. Das Ganze muss ja irgendwo eine Basis haben. Tatsächlich kennen wir das mit unseren Gewerken auch, wenn die für unsere Anlagen an unterschiedlichen Projekten unterwegs sind, dann neigen die auch eher dazu, irgendwo eine gemeinsame Wohnung zu mieten, Monteurswohnung, was auch immer, als ins Hotel zu gehen. Also insofern, gib uns mal ein Gefühl, wie groß ist der Anteil in der Ferienwohnungen am Wohnungsmarkt?
Also ich bin auf das Thema auch gekommen, weil es so einen Artikel gab oder eine Zahl kursierte für Berlin, dass es da irgendwie 40.000 Ferienwohnungen gibt, die da inseriert werden und die alle irgendwie schwarz inseriert werden. Ja, das heißt, gar nicht genehmigt sind und unter der Hand. Und dann habe ich bei dieser Zahl einfach mal ein bisschen recherchiert und dann festgestellt, naja, diese Zahl stimmt definitiv nicht. Es sind deutlich weniger, aber es gibt eben auch relativ wenig gutes Zahlenmaterial, das auf jeden Fall diesen Gesamtmarkt erfasst. Was noch relativ gut zu erfassen ist, ist das, was Airbnb macht. Die haben selber auch eine Studie in Auftrag gegeben bei dem Fraunhofer-Institut. Und danach liegt der Anteil der Airbnb-Wohnungen deutschlandweit bei etwa 0,3%. Also 0,3% des Wohnungsbestandes werden davon von Airbnb angeboten. Dann in den Großstädten ist der Anteil ein bisschen höher. Da sind wir bei 0,36%, also den 7 größten deutschen Städten. Aber das beinhaltet unter anderem auch diejenigen, die tatsächlich ihre Wohnung dann mal untervermieten. Also entweder ich vermiete dann mal einen Raum oder ich vermiete mal am Wochenende, wenn ich nicht da bin oder wenn ich im Urlaub bin, vermiete ich mal meine Wohnung. Das ist da auch mit drin. Wenn man jetzt nur die Wohnungen nimmt, die tatsächlich längerfristig nur als Ferienwohnung angeboten werden, dann sind das deutschlandweit 0,07%. Und in diesen 7 größten Städten sind das dann 0,15%. So, ich habe mal versucht, jetzt Zahlen rauszusuchen. Am besten dokumentiert ist es vielleicht noch für Hamburg. In Hamburg sind zumindest 13.000 Ferienwohnungen registriert. Also du musst dich typischerweise registrieren. In Berlin wohl nur 600. Das kommt mir allerdings auch wieder sehr, sehr wenig vor. Also so ganz gut ist das Zahlenmaterial da insgesamt nicht. Wenn man mal selber so auf Airbnb sich tummelt und mal in Hamburg oder in Berlin oder auch in München eine Airbnb-Wohnung finden möchte, stellt man schon fest, das Angebot ist eigentlich sehr, sehr dünn geworden. Ne? Also es gibt gerade in den zentralen Lagen, gibt es eigentlich kaum was, eher so in den Umlandkommunen.
Das heißt, tatsächlich ist eine ganze Menge unter der Hand inseriert, wobei sich mir die Frage stellt, es gibt ja nicht Ferienwohnungen schwarzinserat.de oder so, aber wo inseriert man denn schwarz? Das ist ja irgendwie, also die Wahrscheinlichkeit, dann entdeckt zu werden, muss ja hoch sein.
Nein, das weiß ich nicht, ob wirklich viel schwarz, also wie gesagt, es gibt jetzt bei den großen Portalen, gibt es eigentlich wenig Ferienwohnungen in den Großstädten. Also die findest du nicht. Ob wirklich schwarz inseriert wird, also ich kann mir das jetzt übers Internet auch nicht vorstellen. Vielleicht gibt's im Darknet irgendwo da.
Aber das ist wahrscheinlich jetzt auch nicht der Ort, wo man... Du Schatz, wir fahren im Übrigen nach Berlin. Okay, dann guck mal im Darknet.
Ja. Vermieten dann die Clans ihre Wohnung? Nein, also das kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen. Es kann natürlich immer über Hörensagen sowas geben, ne? Dass du quasi nur Leuten, die du kennst, das vermietest oder so, ne?
Also, ja, das wäre auch nicht gewerbsmäßig, sondern das wäre ja so, okay, ich vermiete mal meine Wohnung, aber das ist ja dann, also das ist ja nichts, was du planst als Einnahme dann. Also wie groß kann ein Bekanntenkreis sein und dann?
Also es kann halt höchstens sein, dass du es vermietest und dürftest es aber nicht und natürlich darüber und dann letztlich eine Strafzahlung auch riskierst. So, die Strafzahlungen können durchaus heftig sein. Das können auch bis zu über 10.000 Euro sein, je nachdem.
Ja, okay, warte mal ganz kurz, bevor wir in die Regulierung einsteigen. Ich habe noch eine andere Frage. Weißt du zufällig auswendig, wie groß die Kapazität an Hotelzimmern ist in den Großstädten? Also Pi mal Daumen, wenn wir sagen, der Ferienwohnungsmarkt ist insgesamt, was hast du gesagt?
Das sind in den Großstädten jetzt hier bei den gesamten Unterkünften länger als 90 Tage sind es 0,15% der Wohnungen.
Aber wie, also Ferienwohnungen in Deutschland oder in Großstädten werden reguliert? Du warst da gerade schon in der Strafzahlung eingestiegen. Welche Regulierung gibt es außer den zu erwartenden bei Schwarzvermietung Strafzahlungen noch?
Also das Thema ist tatsächlich ja stärker reguliert seit einigen Jahren. Es gibt die sogenannten Zweckentfremdungsverbote. Ja, das heißt, du darfst die Wohnung nicht einfach als Ferienwohnung vermieten, sondern das ist grundsätzlich genehmigungspflichtig und du musst dich registrieren. Ja, das ist eigentlich in allen Großstädten, ich habe es jetzt nur mal für Berlin, Hamburg und München mir angeschaut, du musst dich generell registrieren. So, und dann ist eben die Frage, wenn du dann bestimmte Kriterien erfüllst, musst du es dann eben auch noch genehmigen lassen. Es ist im Übrigen auch so, dass wenn du zum Beispiel über Airbnb jetzt vermietest, du musst diese Registrierungsnummer auch angeben. Ohne Registrierungsnummer kannst du gar kein Angebot schalten. So, und dann gilt jetzt zum Beispiel bei Berlin, die sind da natürlich wie immer sehr, sehr streng, ja, wenn du mehr als 49% vermietest, dann musst du dir das genehmigen lassen.
Also mehr als 49% der Wohnung oder der Tage?
Der Wohnung. Der okay. Wohnung. Ja. Also das heißt, wenn du dann einen Raum zum Beispiel vermietest, du hast eine große Wohnung, brauchst die gar nicht und vermietest jetzt einen Teil der Wohnung, bei Airbnb ist das kein Problem. Wenn du aber einen Großteil der Wohnung vermietest, du hast also nur noch einen Raum und der Rest wird vermietet, dann wird es schwierig, dann brauchst du eine Genehmigung. Ähnlich ist das dann in Hamburg. In Hamburg ist es aber grundsätzlich so, 8 Wochen pro Jahr ist kein Problem. Aber ansonsten wird es eben auch, musst du dir das eben genehmigen lassen. Und in München sind es 56 Tage im Jahr, die du vermieten darfst. Ja, also es ist relativ ähnlich dann. Es gibt auch die Regulierung dann, wenn du Zweitwohnungen hast, da ist es tendenziell etwas strenger. Ja, Berlin maximal 90 Tage pro Jahr, die du vermieten darfst. In Hamburg ähnlich, maximal 3 Monate. Also das ist dann auch, die Regeln sind da alle ähnlich. München maximal 6 Monate. Ne? Und wie gesagt, du musst immer dich registrieren lassen. Und wenn du dann eben diese Werte überschreitest, dann musst du dir das genehmigen lassen. Die Genehmigung, das ist auch ganz interessant, das findet man dann auch für München. So eine Genehmigung kann dann auch schon mal 12 Monate dauern. Also das ist ähnlich wie beim Bauamt. Ja, also ist natürlich dann auch eine Möglichkeit, sowas eigentlich auch zu unterbinden. Ne? Das muss man.
Oder es zumindest unattraktiv zu machen als Aussicht.
Genau. Und wie gesagt, wenn du das, wenn du dann erwischt wirst, dass du hier diese Vermietung trotzdem gemacht hast oder dass du es länger vermietet hast, dann kann es eben auch sagen, geben. Also das sind häufig Zahlungen so unterhalb der 10.000 Euro oder unterhalb der 5.000 Euro, aber es kann eben auch schon mal darüber hinausgehen. Ja. Und gerade in Berlin wird ja dann teilweise auch dazu aufgerufen, Verstöße zu melden. Ja. Also das heißt, dann gibt es auch tatsächlich Telefone, Hotlines, wo du dich melden kannst und sagen kannst, hör mal, der Wagner hat da schon wieder irgendwelche Leute bei sich wohnen. Guck da mal. Ne? Ist natürlich
Watch
auch so
Your Neighbor
Frage.
Ist einfach ein deutsches Phänomen. Ne?
Ja, wahrscheinlich.
Das haben
schon,
wir in Corona schon unangenehm erlebt. Jetzt haben wir das auch noch bei den. Okay, steigen wir da.
Aber
an.
Also wie gesagt, die Regulierung ist da schon gegeben.
Okay, dann erzähl. Also okay, gut, wir nehmen das jetzt mal so hin. Und dann fragen wir uns mal nach der Sinnhaftigkeit. Also die Frage ist ja, wie bewerten wir diese Zweckentfremdungsverbote? Ist das eigentlich sinnvoll? Das Thema Zweitwohnsitz und so. Und ich habe mehrere Wohnungen und vielleicht habe ich ja Lust, irgendwie das so zu machen, weil ich zwischendurch auch selber noch mal rein will. Man wird hier schon ein wenig, wie soll ich sagen, bevormundet in der Monetarisierung, oder?
Also, da können wir jetzt gerne diskutieren. Ne? Ich halte es schon grundsätzlich für richtig, dass wir hier auch regulieren. Ne? Denn es geht ja darum, dass wir jede Wohnung doch haben wollen, dass sie in den regulären Mietwohnungsmarkt auch geht. Wir sagen auch beim Neubau, jede Wohnung zählt. Und dann kann man natürlich sagen, ach, das bisschen Airbnb, das macht doch nichts. Aber man muss natürlich auch sehen, gerade diese Untervermietung und so, das ist natürlich auch für Mieter und Eigentümer eine Chance, die hohen Kosten dann auch irgendwo reinzuspielen. Ja, das heißt, wenn du eben mal teilweise vermietest am Wochenende oder für ein paar Monate oder mal ein Zimmer, ne? Also wir haben ja auch viele Menschen, die in sehr großen Wohnungen leben, wo wir immer sagen, naja, was machen die damit eigentlich? Das kann ja durchaus auch dann eine gute Möglichkeit sein, zu sagen, okay, ich vermiete halt hier einen Raum, ja. Und das ist, glaube ich, auch in Ordnung. Aber wenn ich eben Wohnungen habe, die rein dann zur Mietwohnung, zur Ferienwohnung werden, dann entziehst du dir quasi der eigentlichen Verwendung als Mietwohnungsraum. Und das ist natürlich schon eine problematische Situation. Zumal wir natürlich dann auch sehen, diese Ferienwohnungen haben teilweise ja auch, werfen dann deutlich höhere Erträge ab als im Mietwohnungsmarkt. Ja, das ist, da kann man natürlich sagen, ist Marktwirtschaft, ne? Aber wir sehen eben auch im Ausland, gerade in Lissabon, das ist so ein Markt, da hat man das ja völlig unreguliert gelassen. Und das hat dann dazu geführt, dass in diesen Innenstadtlagen 40% der Wohnungen nur noch in Airbnb waren. Natürlich, das war auch eine Folge der extremen Mietpreisregulierung. Ja, das muss man auch sehen. Und das war quasi die Möglichkeit, da rauszukommen aus diesem Mietstopp. Zeigt eben auch, wir müssen da auch vorsichtig sein, wie stark wir den Markt regulieren, auf jeden Fall. Aber dass wir grundsätzlich sagen, naja, wir wollen schon prioritär, dass eben Menschen, die dauerhaft wohnen, in der Großstadt auch zum Zuge kommen und wollen eher, dass die Touristen doch die Hotels nehmen, finde ich durchaus nachvollziehbar.
Okay, du hast gesagt, das ist schon ein Problem, wenn so viele Ferienwohnungen entstehen. Und lass uns da doch nochmal tiefer einsteigen. Das ist ja erstmal sozusagen postuliert, das ist schon ein Problem. Du hast jetzt die Verdrängung angeführt als einer der Gründe für dieses Problem, aber sonst noch was? Ich meine, so ein Tourist trägt ja auch dazu bei, dass da Menschen in die Stadt kommen. Also auch Hamburg ist natürlich jetzt davon abhängig, dass richtig viele Leute hier nach Hamburg kommen und hier auch als Touristen unterwegs sind. Das ist eins der Zukunfts-Business-Models von Hamburg. Nachdem der Hafen jetzt nicht mehr die ganz große, also hat immer noch eine große Bedeutung, will ich nicht kleinreden, aber wir müssen natürlich irgendwie auch gucken, dass wir uns neu erfinden. Und Tourismus ist auf jeden Fall ein großes Thema. Und warum ist das ein Problem, wenn ich da Wohnraum dann auch zur Verfügung stelle? Also auch mal Hamburg erleben wie ein Hamburger und nicht mehr nur im Hotel und so. Das gibt so viele auch richtig gute Aspekte, warum das eigentlich eine richtig gute Sache ist. Und wenn wir jetzt insgesamt von 0,1% reden, dann ja, also come on.
Naja, also es ist natürlich auch deswegen so wenig, weil es ja auch stark reguliert wird, ne? Das muss man eben auch sehen. Also sonst wäre es ja wahrscheinlich schon mehr.
Ja, okay, aber Lissabon mit 40% ist wahrscheinlich irgendwie dann auch eine Ausnahmeerscheinung. So viel würde es ja wahrscheinlich nicht werden.
Genau, das ist der Extrem. Also es ist fraglich, wie viel Wohnungen wären es dann, ne? Die dann tatsächlich auf die Art und Weise vermietet werden. Schwierig zu sagen. Es ist letztlich ja eine Entscheidung, die du treffen musst. Ne? Was ist wichtig für die Stadt? Ist es wichtig für die Stadt, dass die Leute, die dort dauerhaft leben, auch eine Wohnung finden können, dass sie eine Chance haben? Ja, deswegen sagen wir ja auch, wollen wir den Neubau möglichst steigern. Und wenn wir sagen, wir wollen mehr Neubau, dann finde ich es auch nur stringent zu sagen, okay, dann müssen wir auch gucken, dass die Wohnungen, die da sind, auch tatsächlich für die Einwohner genutzt werden. So, aber das ist natürlich schon ein richtiger Punkt mit den Touristen. Die sind wichtig und ich finde auch, die Touristen müssen ja auch ihre Chancen haben. Und gerade würde ich auch sagen, Familien haben es oftmals schwierig im Hotelmarkt. Ne? Hotels sind für Familien eine totale Katastrophe.
Völlig.
Also da müssen wahrscheinlich auch einfach andere Angebote geschaffen werden. Ja? Also dass wir gerade Airbnb bei Familien, dass das so beliebt ist, hängt einfach auch damit zusammen, dass eine Wohnung viel praktischer ist für eine Familie als zwei oder drei Hotelzimmer nebeneinander. Mal ganz abgesehen davon, dass das auch eine ganz andere Preiskategorie ist. Also da muss sich der Markt sicherlich ein bisschen drauf einstellen. Grundsätzlich, wie gesagt, kann ich es schon verstehen, dass man sagt, ja, versuchen, diesen Markt davon zu trennen und die Märkte nicht zu vermischen. Ich meine, ähnlich könnte man natürlich sonst auch früher mit Gewerbe, ne, dass man sagt, okay, machen wir aus der Mietwohnung doch jetzt eben Büroraum oder einen Werkraum oder ähnliches. Es macht schon irgendwo Sinn zu sagen, okay, ich habe hier Wohngebiete und die sind primär dafür da. Und wenn du dann leben möchtest wie ein Hamburger oder wie ein Münchner, dann gibt's eben auch die Angebote von Leuten, die sagen, ich bin jetzt mal ein Wochenende oder eine Woche nicht da und vermiete das. Die gibt's ja trotzdem.
Ja, es gibt nur in Wahrheit, also du sprichst es ja genau an, warum ist Airbnb so praktisch? Weil man halt auch mit Kindern reisen kann und trotzdem abends mal auf dem Sofa sitzen kann, ohne dass die Kinder direkt gegenüber im Bett liegen. Das wird ja irgendwann irrelevanter, aber auch dann möchten die Kinder sich ja mal zurückziehen und gerade will man ja auch Urlaub haben und eigentlich nicht sozusagen sich die ganze Zeit auf der Pelle hocken. Das ist alles schön, aber so, und diese Art von Angebot, die kann es ja im aktuellen regulierten Umfeld gar nicht geben. Weil wir ja schon beim Boardinghaus, das ist ja des Genehmigers Liebling, da reden wir ja schon drüber, dass wir nicht genau wissen, ist das jetzt Wohnen oder ist das Gewerbe. Das heißt, wir haben auch da eine Genehmigungssituation, die, weil sie potenziell Gewerbe sein könnte, schon an bestimmten Stellen nicht mehr möglich ist. Und dann müsste ich ja im Gewerbegebiet Wohnungen bauen, die ich dann gewerbsmäßig an Leute mit Übernachtungsansprüchen ersuchen, vermiete. Und dann habe ich ja, in Wahrheit habe ich dann ja die gleichen Anforderungen wie an Wohnungsmarkt im Gewerbegebiet und darf es aber da, also verstehst du, das ist im aktuellen Genehmigungsumfeld ist es nicht möglich, dieses Bedürfnis abzubilden.
Naja gut, Hotels könnten natürlich sich umgestalten teilweise. Das wäre sicherlich eine Möglichkeit.
Ja, okay, aber da müssen sie ja viel mehr Platz einsetzen.
Ja, das ist richtig. Ne? Aber du hast recht, ne? Also wir müssen natürlich auch schauen, dass wir dann auch entsprechende Ausweichmöglichkeiten schaffen. Ne? Also wenn wir den einen Markt zumachen, aus, wie ich finde, grundsätzlich nachvollziehbaren Gründen, dann müssen wir an der anderen Stelle natürlich schon schauen, dass wir solche Angebote auch ermöglichen. Ja, und das ist letztlich ja die Kunst. Ne? Also alles nur zu unterbinden, ist sicherlich keine Antwort darauf, sondern wir müssen eben insgesamt schauen, dass wir das Thema, dass wir letztlich allen Verwendungen dann auch gerecht werden in der Stadt und dafür auch entsprechende Räume schaffen. Und das ist ähnlich natürlich auch, da kommen wir jetzt so, beim Thema Möblierung oder du hast vorhin schon die Monteurswohnung angesprochen. Auch da gibt es natürlich eine entsprechende Nachfrage nach, auch nach möblierten Wohnungen. Wenn ich die einfach abschaffe und verbiete, habe ich aber trotzdem dieses Marktbedürfnis und damit muss ich ja irgendwie umgehen.
Ja, genau. Und dann stellt sich natürlich jetzt die Frage, wird es jetzt Deregulierung geben oder müssen wir mit weiteren Regulierungen rechnen? Also das ist ja eigentlich die Frage, haben wir hier eigentlich, ich meine, ich will das jetzt nicht zu weit treiben, aber eigentlich müssten wir uns die Frage stellen, wir trennen ja immer Gewerbe und Wohnen und reines Wohnen und Ultrawohnen und ganz leise und überhaupt nicht mehr hörbar und so. Wobei, die Wärmepumpen scheinen nicht zu stören bei der Lärmbelästigung. Das fasziniert mich immer wieder. Die sind ja teilweise doch recht laut. Also wir haben eine Wärmepumpe, wäre ich unser Nachbar. Ich würde mich längst beschwert haben.
Das ist ja meditativ.
Ja, genau. Weiß ich nicht. Also wenn wir auf der Terrasse daneben sitzen, denke ich manchmal so, jetzt könnte sie auch ausgehen. Aber gut, wie auch immer. Es gibt sozusagen reine Wohngebiete. Ist das eigentlich für eine urbane Entwicklung? Ist das eigentlich so richtig gut? Und müssen wir das jetzt weiter schützen? Müssen wir noch weiter regulieren? Das auf gar keinen Fall. Oder ist jetzt damit zu rechnen, dass sie zur Vernunft kommen und sagen, nee, also ein bisschen Lockerung ist eigentlich auch ganz gut.
Also womit ich festrechne, ist, dass gerade dieses Thema Möblierung und Monteurswohnungen, dass das stärker noch reguliert wird. Also da hört man immer wieder in der Politik, dass das doch auf dem Kieker ist. Also ich finde das Thema durchaus schwierig. Also einerseits muss man natürlich sagen, dass Möblierung, das ist oftmals, fehlt es auch an Transparenz. Ja, was sind eigentlich die Regeln genau? Wie darfst du dann die Miete entsprechend anpassen? Auf der anderen Seite muss man aber auch einfach sagen, wir brauchen solche Wohnungen. Ja. Wir sind auf internationale Fachkräfte angewiesen. Für die macht das absolut Sinn, dass die eben auch möblierte Wohnungen vorfinden. Es entspricht aber auch dem Wunsch vieler regionaler Fachkräfte, die eben sagen, ich arbeite jetzt ein Jahr in Berlin und da muss ich jetzt nicht unbedingt mir eine komplette Möblierung anschaffen. Und natürlich macht das auch für Studenten oftmals Sinn. Ja? Also das ist im Ausland ja wesentlich praktikabler, während man in Deutschland dann erstmal alle Studenten zu IKEA oder sonst wo schickt, wo die erstmal ihre Betten kaufen müssen. Das macht ja eigentlich überhaupt keinen Sinn. Ja, also Möblierung ist wichtig. Andererseits kann ich aber natürlich schon verstehen, wenn dann eben zunehmend regulärer Mietwohnungsraum zu Monteurswohnungen umgestaltet wird, weil das eben die dreifache Miete gibt, dann sind wir beim ähnlichen Fall wie bei den Ferienwohnungen. Aber du musst quasi genauer schauen, wo lasse ich was zu. Und ich glaube auch, wir brauchen alles. Deswegen ist es so schwierig, glaube ich, hier vernünftige Regeln auch zu finden.
Es ist so ein bisschen wie in dem ganzen Umfeld der Ingenieure, ne? Du hast vorne ein Problem vermeintlich gelöst und hast damit hinten raus drei neue geschaffen. So ist es mit der Mietpreisregulierung im Wohnungsmarkt auch. Warum ist es so attraktiv, Monteurswohnungen anzubieten? Na klar, weil mit einer regulären Miete kann ich jetzt nicht so richtig Geld verdienen. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, wenn man mal so ein bisschen mehr die Finger davon lassen würde, schon am Anfang, dann könnte man nach hinten raus eine ganze Menge Regulierungswahn. Ich stelle mir schon vor, einfach sein lassen, ich stelle mir schon vor, wie das denn aussieht. Zukünftig gibt es Listen. Und auf den Listen steht dann also, wenn du ein Bett drin stehen hast, dann ist das noch keine Möblierung. Wenn aber ein Nachttisch dabei steht, auf dem noch eine Lampe steht, dann ist es eine möblierte. Also weißt du, so ein Wahnsinn. Und wer soll denn das eigentlich alles kontrollieren? Das kostet dann ja auch noch wieder Geld. Da fragt man sich schon, warum eigentlich?
Kern des Problems ist natürlich auch Mietpreisbremse, ne? Also
das
wir
ist
hatten
der Kern
eine gute,
des Problems.
Wir hatten eine vernünftige Regelung, die gesagt hat, wenn ich einen Neuvertrag habe, dann ist die Miete frei. Aber wenn ich dann Bestand habe, dann gibt es eben Mietpreisregulierung. Ich kann die Miete nicht einfach beliebig anpassen. Das war eigentlich eine vernünftige Regelung. Davon ist man abgewichen und das schafft natürlich zunehmend neue Probleme. Das muss man einfach sehen. Aber ich würde eben auch sagen, dieses Thema Ferienwohnungen zeigt schon, es gibt da einfach auch Fehlentwicklungen, die wir da schon im Auge behalten müssen. Ja, und es ist natürlich irgendwo auch eine normative Frage, eine Frage des Werturteils. Möchte ich die Stadt nun vor allen Dingen für Touristen oder möchte ich sie tatsächlich für die Einwohner haben? Und da finde ich es dann schon legitim, wenn die Stadt auch sagt, okay, die Einwohner haben Vorrang, ja, und ich muss dann aber eben schauen, wo schaffe ich dann entsprechend die Möglichkeiten, dass die Touristen ein Angebot finden, das sie wirklich auch haben möchten. Und ähnlich muss ich das natürlich auch sehen bei den Fachkräften, bei den Studierenden. Ja, das heißt, ich brauche entsprechende Apartmentanlagen, ich brauche entsprechende Angebote, die muss ich eben auch zulassen, sonst schaffe ich mir da noch viel, viel mehr Probleme.
Gut, ich will es dabei bewenden lassen, ich könnte jetzt noch stundenlang weiter, aber lassen wir die letzte wichtige Frage, müssen wir noch einmal kriegen, nämlich, was ist der Rat an Investoren?
Ja, also der Rat ist hier vor allen Dingen, weil ich auch weiß, dass viele auf Monteurswohnungen umgeswitcht sind. Ich würde einfach sagen, schaut genau auf die Regulierung, auf das, was passiert. Ich glaube, hier kann sich schnell was ändern. Wahrscheinlich wird es noch eine Mietrechtskommission geben, die in diesem Jahr einberufen wird, die dann sich mit solchen Fragen auch auseinandersetzen wird. Und ich kann mir vorstellen, spätestens nächstes Jahr wird es da auch mehr Änderungen geben. Und das muss man gut im Auge behalten, wie sich der Markt da verändert. Und was das eben für das einzelne Geschäftsmodell auch bedeutet.
Grundsätzlich, glaube ich, können wir schließen mit der Erwartung, dass es schwerer wird mit anders gelagerten Geschäftsmodellen als der normalen vorgesehenen Wohnungsvermietung an dauerhafte Mieter Geld zu verdienen. Richtig?
Ja, und ich meine, Kern des Problems ist natürlich, du hast die Mietpreisbremse aber genannt, aber Kern des Problems ist natürlich auch, dass zu wenig Wohnraum einfach auch entstanden ist. Ja, also hätten wir mehr Wohnraum und mehr Bautätigkeit, würde sich der Markt natürlich insgesamt auch entspannen. Also von daher, da muss der Fokus der Politik vor allen Dingen drauf gelegt werden. Dann habe ich auch viele dieser Folgeprobleme nicht mehr.
Haben Sie ja jetzt gemacht, der Bauturbo. Yay! Na gut, ich danke dir da draußen für dein Interesse. Ich danke dir, Michael, fürs Aufdröseln dieses wunderbaren Verbots einer möglichen Monetarisierung, die Optionen möglicherweise hergeben könnte. Für den Fall, dass du eine Frage hast als Zuhörer, als Zuhörende müssen wir wahrscheinlich sagen, ne? Man kann das ja jetzt geschlechtsneutral Zuhörende. Ist findest du eine E-Mail?
Ich habe mich vorhin erschrocken. Ich hab selber von Mietenden gesprochen. Das es wirkt doch langsam, ne?
So langsam singt das über. Ich habe letztens einen Bus gesehen, an dem stand vorne dran Fahrlehrende. Das fand ich auch. Okay, für den Fall, dass wir eine Frage nicht beantwortet haben, du findest sie in den Shownotes, die E-Mail-Adresse direkt in unsere Postfächer. Und wenn ihr mögt, sind wir nächste Woche Donnerstag wieder für euch da. Vielen Dank, alles Liebe und bis dahin. Tschüss.
Tschüss zusammen.
Du bist Immobilieninvestor oder Unternehmer und suchst nach einem hochkarätigen Netzwerk, um dich mit Gleichgesinnten auszutauschen? Dann sind die Immobilienfreunde genau das richtige Format für dich. Informiere dich noch heute über eine Mitgliedschaft in dem exklusiven Immobilienclub auf www.immobilien-freunde.de. Sämtliche weiterführenden Links findest du auch unten in den Shownotes, genau wie Kontaktmöglichkeiten sowohl zu unserem Kooperationspartner, den Immobilienfreunden, als auch zum Team der 1A-Lage.